Nur wer den kirchlichen Feiertag erklären und in einen Gottesdienst geht, bekommt frei. Habt ihr nicht gehört, Nachrichten? Moment, also ab sofort, nein, ich glaube, sie muss erst noch durch den Bundesrat und so, wer den christlichen, den kirchlichen Feiertag nicht erklären kann, wer nicht in einen Gottesdienst geht, bekommt am kirchlichen Feiertag nicht frei. Ich vermute, das Gesetz findet keine Mehrheit. Also, wir haben heute ein bisschen das Thema, ihr kennt mich jetzt schon ein bisschen, ich möchte mich nicht nur emotional mit dem Glauben bei euch in Erinnerung bringen, sondern auch Glaubenswissen. Heute haben wir eine Kombination, keine Vorreden mehr und wir sehen die erste Folie. Macht ihr das noch? Dann den Rest mache ich dann, wenn ich dran denke. Ah, das sehe ich ja auch gut. Also, die Rechnung. Niemand darf rausrufen, sonst eine Strafarbeit. Na, Spaß. Heißt auch keine Strafarbeit mehr, sondern Zusatzaufgabe. Ostern plus 40. Plus 10 minus 7 ist gleich. Wer eine Idee hat, darf wissend lächeln. Ostern plus 40 plus 10 minus 7 ist gleich. Ich war schon etliche Jahre Pfarrer, da habe ich verstanden, unser Kirchenjahr, unser Jahr, das uns ja parallel zum normalen Jahr begleitet, ist ein Jesusjahr, inhaltlich extrem. Weiß jemand, wann das Kirchenjahr beginnt? Wer hat erst Advent gesagt? Dankeschön. Und nach Totensonntag? Dankeschön. Totensonntag ist der letzte Sonntag im alten Kirchenjahr und der erste Advent ist der erste Sonntag im neuen Kirchenjahr. Advent, die Vorweihnachtengeschichten und so weiter und so fort. Da könnte ich jetzt lange erzählen, lasse ich. Nehmt ihr aber mit, nicht der erste Erste, sondern der erste Advent. Das neue Kirchenjahr, das Jesusjahr beginnt. Die Ankündigung der Geburt und. Die wichtigsten Stationen im Leben von Jesus in der Christologie haben in Deutschland zwei Feiertage. Nämlich wir machen jetzt kein Ratespiel, sonst geht es zu lang. Weihnachten, erster und zweiter Feiertag, Karfreitag und Ostermontag und das dritte, Pfingstmontag. Oha, dann sind wir im Zentrum des christlichen Glaubens allein durch diese Feiertage. Ostern plus 40 ist gleich, ihr habt es ausgerechnet, ist keine Siebenerzahl, kann also keine Sonntag sein. Ostern plus 40 ist gleich, ihr hattet alle frei, jo gut. So, das ist Christi Himmelfahrt. Das ist 40 Tage nach Ostern jedes Jahr, deswegen lohnt es sich das zu merken. Wie gesagt, ich war schon Pfarrer, habe ich das erst alles gecheckt. Nach Ostern ist Jesus nicht wieder gestorben. Das habe ich erst spät kapiert. Der ist nicht auferstanden, dann rumgewandert und hat Sachen gemacht und dann wieder gestorben. Nein, Himmelfahrt. Himmelfahrt. Und 40 Tage bedeutet in der Bibel, 40 immer ist eine lange Zeit. Wir wissen um die Wüstenwanderung und. Jesus hat 40 Tage gefastet und so weiter. Jesus erklärt von Ostern bis Himmelfahrt seinen Jüngern noch einmal, weil sie können es immer noch nicht fassen, obwohl Ostern geworden ist, was er eigentlich gemeint hat. Sie haben immer nur, wie du und ich, in ihren Möglichkeiten gedacht, in ihren Möglichkeiten geglaubt. Und wenn ich nicht mit Gottes Möglichkeit denke, sondern nur mit meinen, ist das ein ziemlicher Unterschied. Ein riesen, ein himmelweiter Unterschied. Er erklärte es ihnen und dann ist seine Aufgabe auf Erden beendet und jetzt geht er heim zum Vater und deswegen könnte man es vielleicht Vatertag nennen. Ja? Er verspricht seinen Jüngern, Hilfe zu schicken. Was bedeutet jetzt aber Christi Himmelfahrt? Eine ziemlich wichtige Geschichte. Und für euch und mich, wenn uns einer richtig packen will, mit Schwierigkeiten konfrontieren im Glauben, einer der schwierigsten Feiertage. Nicht weil, wie geht das? In jedem Science-Fiction-Film kann man irgendjemand irgendwo hinbeamen. Das ist nicht unser Problem, sondern die inhaltliche Aussage. Der vom Tod auferweckte Jesus Christus, das soll rechts oben abgebildet sein, hat 40 Tage lang nach Ostern seinen Jüngern alles nochmal erklärt. Und dann wurde er auf den Platz zur Rechten Gottes erhoben. Der Platz rechts vom Hausherrn gebühte dem Thronfolger oder dem Ehrengast. Credo heißt Glaubensbekenntnis. Da heißt es, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes. Was macht er da? Sitzen? Feiern? Hallo? Nein. Genießt er seine Anerkennung? Genießt er seine Macht? Auf dem Bild zur Himmelfahrt ist eine Krone zu sehen. Und es bedeutet jetzt, was wir auf der nächsten Folie sehen. Er sitzt zur Rechten Gottes. Er sitzt im Regiment, hieß es früher. Regierung. Jesus sitzt in der Regierung der Weltgeschichte. Es wird regiert. Nicht von unseren speziellen Freunden, die jeden Abend in den Nachrichten sich durch wichtige Sprüche oder so hervortun, sondern es wird von Gott regiert, behauptet unser Glaubensbekenntnis, behauptet Christi Himmelfahrt. Es gibt einen, der heißt Karl Barth und der wurde geboren, ich habe mir das nochmal aufgeschrieben, 1886. Und wenn hier dann bei uns der Erste Weltkrieg tobte, 1914, da war der Mann 28 Jahre. Theologe, Professor der Theologie. Im Weltkrieg II, 1939, war er 53 Jahre. Und als das Elend über Europa hereingebrochen ist, weil Deutsche sich verführen ließen, ich hätte mich bestimmt auch verführen lassen, wie meine Eltern, Jahrgang 20 und 21. Als die Welt hier in ganz Europa und auch weit weg in Trümmern geschossen wurde, hat der Karl Barth gesagt, es wird regiert. Damit hat er den christlichen Glauben in unfassbarer Zeit provozierend festgehalten. Stell dir vor, du würdest mit einem Menschen aus deiner Familie, der dem Glauben kritisch gegenübersteht, die Tagesschau anschauen, nur die Tagesschau. Und dann würdest du ihn hinterher in die Augen schauen und sagen, es wird regiert. Da hätten wir aber echt Probleme. Da hätten wir echt Probleme, das zu erklären, wie das noch festgehalten werden kann heute. Es wird regiert. Wir behaupten deswegen hier bei Christus, rechts unten im Bild, das Alpha und das Omega, das Hufeisen, die Vollendung. Wir behaupten, Gott hat ein Ziel mit der Weltgeschichte und kümmert sich nicht nur um Einzellebewesen, die sich dann sonntags, wenn sie gerade Lust haben, Gott zu ehren, im Gottesdienst versammeln. Nein, wir und die Bibel behauptet, es wird regiert, Gott lenkt die Weltgeschichte. Und die die sich mit dem christlichen Glauben auseinandersetzen, lernen irgendwann einmal das Wort Heilsgeschichte. Wenn man Geschichte in der Schule lernt, hat man den Eindruck, es ist eigentlich ein Lernen der Unheilsgeschichte. Wann war welcher Krieg? Wann war welche Revolution? Aber wir behaupten, das, was mit Christus für uns erklärt wurde, es ist eine Heilsgeschichte, die im Heilen enden soll, auch wenn es unser Verstehen übersteigt. Im Leid ist das ganz schön schwer festzuhalten, dass Gott es gut mit uns meint. Ich muss eine Geschichte erzählen. Ich war ganz junger Pfarrer, fast 40 Jahre her. Eine junge Familie ist zugezogen und sie haben ein Kind erwartet und dann hat es geheißen, es sind Zwillinge. Da haben sie gesagt, ja, schöner Mist, deswegen sind sie nach Rastatt gekommen. Wir haben ein Kinderzimmer geplant, jetzt sind es zwei. Dann haben sie ein Haus gekauft, alles neu gemacht. Und dann kam die schlimme Nachricht, ein Kindlein ist im Mutterleib gestorben. Und dann war die Frage, wie geht's jetzt weiter? Ich habe die Leute gar nicht gekannt. Dann gab es für das Kind, was ja heute auch nicht mehr selbstverständlich ist, eine christliche Beerdigung. Und für das andere Kind, jetzt wollen wir nicht über Kindertaufe sprechen und streiten, passt gar nicht, gab es die Taufe. Und was war der Wunschtermin? Erntedank. Da habe ich gesagt, könnt ihr mir es erklären? Wir sind so froh, dass wir dieses Kind haben. Wir wollen ganz bewusst es an Erntedank machen. Da war ich der Beschämte über diesen Dennoch und diesen Trotzglauben. Solcher Glaube ist mehr als das, was wir selber festhalten können. Ich habe immer gedacht, Gott gibt mir die Hand und ich halte mich fest. Wenn ich aber so Actionfilme sehe und irgendeiner hält sich gerade noch an irgendeiner Brüstung fest und dann macht er noch 25 Liegestützen und schwingt Klimmzüge und schwingt sich hoch, denke ich, wäre ich schon lange abgestürzt. Ich Gott festhalten, vergiss es. Er hält mich fest, er hält dich fest. Und wie? Durch den Heiligen Geist. Jetzt kommen wir zur nächsten Folie. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Oh, jetzt habe ich mich verheddert. Hier. Des allmächtigen Vaters. Und dann heißt es von Jesus weiter, und jetzt sind wir beim Ende vom Kirchenjahr, was vorhin einige gewusst haben, Totensonntag. Vorher ist der Volkstrauertag übrigens, weil wir nachdenken über alles, was wir schon verbockt haben in der Weltgeschichte. Totensonntag und dann kommt der erste Advent. Und in diesen Zeiten ist die Predigten, die vorgeschrieben sind, vorgeschlagen sind, Predigtexten, geht es um das. Jesus wird kommen zu richten, deswegen hat er hier das Richterschwert, die Lebenden und die Toten. Kurze Erläuterung. In der hebräischen Sprache gibt es fast kein Wort für ganz. Oberägypten und Unterägypten in der Mose-Geschichte bedeutet ganz Ägypten. Am Anfang schuf Gott. Da heißt es nicht alles. Da heißt es Himmel und Erde. Mehr gibt's nicht. Ist alles. Versteht ihr? Er wird richten die Lebenden und die Toten. Ist gleich alle. Hätten manche Mächtigen gern anders, gell? Aber sie werden nicht davon kommen. Und wir werden uns auch vor dem Gericht verantworten müssen. Also, das erste Ergebnis, Ostern und 40 Tage ist Himmelfahrt. Und jetzt nochmal 10 Tage dazu. Dann sind wir bei Himmelfahrt gewesen und jetzt ist Pfingsten. Jedes Jahr lohnt sich zu merken. 40 Himmelfahrt plus 10 Pfingsten. Jesus kehrte zurück in den Himmel. Es gibt jetzt einen Witz, ja, ein guter Witz, einer der besten, die ich kenne. Er kommt zurück in den Himmel bei Himmelfahrt. Die Engel sagen, boah, Jesus, du bist wieder da. Endlich hast du es hinter dir. Kein Gethsemane mehr, kein Beten, bis Blut und Wasser kommt. Keine Kreuzigung mehr. Du hast es geschafft. Komm, wir feiern. Und die Engel feiern mit Jesus. Und dann sagt einer, hey Jesus, eine Frage hätte ich noch. Wie geht's denn jetzt weiter auf der Erde? Fragt ein vorwitziger Engel. Wie geht's denn jetzt weiter auf der Erde? Und dann sagt Jesus, dafür habe ich meine Jünger. Da wurde es ganz still im Himmel und der vorlaute Engel fragte, einen besseren Plan hast du nicht? Einen besseren Plan hast du nicht? Du, ich, sein Plan. Dafür habe ich meine Jünger. Es wurde still im Himmel, still. Nein, das ist der Plan. Du und ich, wir, mit unseren Begrenzungen, mit unseren Behinderungen, wir Sünder, begnadigte Sünder, sind Teil von Gottes Heilplan. Damit das alles überhaupt gelingen kann, kommt jetzt 40 plus 10, 50. Im Griechischen heißt der 50. Tag Pentecoste Hemera und bei, ich habe es mal PNT, ST rausgenommen, wenn Worte sich verändern und in eine andere Sprache übernommen werden, übernimmt man oft die Mitlaute. Die Selbstlaute A, I, I, O, U fallen oft raus und deswegen wurde daraus Pfingsten. Heißt eigentlich, Pfingsten ist der 50. Tag. Der 50. Tag nach Ostern, 7 Wochen. Das Ereignis, Jesus schickt von oben, von Himmeln, seinen Jüngern den Heiligen Geist. Tjo, Aufgabe. Ich gebe zu, ich habe es jahrzehntelang falsch übersetzt. Heiliger Geist, ja gut, ihr singt oft englische Lieder, ne? Was habe ich wohl falsch übersetzt ins Englische? Holy Ghost. Wir glauben an den Holy Ghost. Ghost heißt Gespenst. Wir glauben an das heilige Gespenst. Nein, Spirit heißt es. Spirit. Und Spirit kennen wir auch von anderen Sachen. Jesus schickt den Heiligen Geist. Und Pfingsten ist mit gutem Grund genannt auch der Geburtstag der Kirche, weil am Heiligen Geist passiert etwas. Es gibt, meine Frau hat mich völlig durcheinander gebracht, als ich die Predigt schon ziemlich fertig hatte, sagt sie auf einmal, boah, bei mir steht, nach ihrer stillen Zeit, bei mir steht, dass die Jünger, wusste ich gar nicht, dass die ganz froh waren. Und ich, wieso waren die froh? Das ist noch gar nicht Pfingsten. Die waren doch noch gar nicht froh. Johannes berichtet, dass die Jünger auch nach Himmelfahrt und nach Ostern Schiss hatten, richtig Todesangst. Warum? Wenn man den Namen eines Gekreuzigten noch erwähnt, ist man dran. Gefängnis und je nachdem sogar auch eigene Kreuzigung. Wenn man von ihm erzählt, damit wollten die Römer zu allen Zeiten die Revolutionen klein halten, die Aufstände. Wenn man ihnen erzählt, von Jesus und dessen Gekreuzigter, schwere, schwere Haft. Und deswegen ist Pfingsten für mich vor allem der Mut, nicht Wutausbruch, das kann ich gut, ja, Mutausbruch der Jünger. Und dazu werde ich später noch was sagen. Die Türen sind so, die Türen werden jetzt am Pfingsten aufgemacht, die Herzen werden aufgemacht und der Mund wird aufgemacht und öffentlich von Jesus geredet. Aber das eigentliche Pfingstwunder ist noch viel mehr. Das Pfingstwunder habe ich oben jetzt hier drauf geschrieben. Es ist die Gegengeschichte vom Turmbau zu Babel. Altes Testament, ich glaube 1. Mose 10. Die Menschen wollen einen Turm bauen und den Himmel stürmen. Sie können sich alle miteinander verständigen und wollen den Himmel stürmen, ich sag mal, Gott rausschmeißen. Und dann verwirrt Gott die Sprachen und die verstehen sich nicht mehr. Erzähl die Geschichte, was wir ja heute auch noch haben. Nicht nur wegen der Sprache, wir verstehen uns nicht mehr. Und die Gegengeschichte ist jetzt Pfingsten. Es ist nicht nur das Wunder, dass die Jünger mutig auf einmal von Gott reden, von Jesus reden, sondern dass die Leute mit den verschiedenen Sprachen, ich mache es jetzt mal mit unseren Sprachen heute, Englisch, Französisch, Italienisch, jeder hört es in seiner Sprache. Jeder. Das ist die Gegengeschichte zu Babel, dass die Leute verstehen, und das ist eine Wirkung vom Heiligen Geist, die du vermutlich schon erlebt hast. Ich kann tausendmal von Jesus erzählen, aber dass dann einer bei dem Lied, Herr, bleib bei mir, dann geht es gut, ehe es von Herzen singt, das kann ich nicht machen. Das macht der Heilige Geist. Ich kann die Leute vielleicht überreden, aber der Heilige Geist kann überzeugen. Die wichtigste Lehre möchte ich jetzt euch noch erklären. Das ist jetzt ein bisschen was Inhaltliches. Vielleicht ist es euch zu einfach. Dann super, dann bist du schon im F-Kurs. Wir machen jetzt die Trinität. Trinität ist Dreieinigkeit. Zwei Folien, glaube ich. Die wichtigste Lehre ist, wir müssen Antwort geben können, weil die Muslime fragen uns, je nachdem, wie sie gebürstet sind, wenn sie kritisch sind und aggressiv oder auch nicht so einfach interessehalber, ihr Christen glaubt ja an drei Götter. Hä? An jedem Gottesdienst heißt es Vater, Sohn und Heiliger Geist, drei. Und deswegen, unser Konfirmator vor 100.000 Jahren hat bei uns an die Tafel geschrieben, 1 plus 1 plus 1 ist gleich, da gab es noch Tafel, gell? 1 plus 1 plus 1 ist gleich, hat er 1 hingeschrieben. Und schon waren wir interessiert, wie, warum 1? Ja? Das Wort Trinität kommt eigentlich von, ihr kennt das Spiel Uno, Tri, 3, Uno, 1. Deutsch 3, Einigkeit. So, jetzt haben wir hier ein Dreieck, der Heilige Geist ist ein bisschen schräg getroffen mit dem Vogel. Gott Vater, links unten Gott Sohn, sein Kennzeichen des Kreuz, und Gott Heiliger Geist, die Taube. Gott über uns, der Schöpfer, Gott für uns, der alles für uns gegeben hat, Jesus Christus, der Erlöser, und der Heilige Geist, der Tröster. Ich freue mich, dass alle drei Worte ein Ö haben. Und jetzt kommt für euch Lernkontrolle. Der Vater ist Gott, vier Buchstaben, die Doppellaute sind als ein Buchstabe zu schreiben. Das ist Gott über uns. Dann haben wir in Jesus Christus Gott für uns. Deswegen rede ich, wenn ich von Gott rede, am liebsten von Jesus Christus, weil ich dann ist so viel schon gesagt, bevor ich noch einen weiteren Satz über Gott sage, weil er für mich so viel gegeben hat. Siehe jedes Kreuz. Für uns, und der Gott, der Heilige Geist, ist Gott in uns. Und jetzt die drei Ö, an denen liegt mir wirklich viel. Der Schöpfer, der Erlöser und der Tröster. Es ist vielleicht ein bisschen aus der Mode gekommen, vom Heiligen Geist als Tröster zu sprechen, aber für mich ist das eine ganz elementare Sache. Dazu komme ich nachher noch. Jetzt kommt noch eine Input-Geschichte. Lasst euch nicht abschrecken, es kommen zwei Bilder. Ich hätte es besser in zwei Folien gemacht, aber so ist es. Schaut mal, wir haben, nicht die Bilder anschauen, erstmal nur den Text ABC. Wir haben ein Dreieck, aber drei Ecken. Es wird doch niemand bestreiten, dass ein Dreieck ist. Also haben wir das Dreieck, das Symbol für die Dreieinigkeit. Schaut ihr bitte her, wenn ich jetzt diese drei Finger auf ein Blatt Papier oder auf den Tisch mache, dann habe ich die Fingerspitzen. Und wenn ich nur die Fingerspitzen anschauen würde, nur diese zweidimensionale Sache, hätte ich drei Fingerabdrücke. Und ich würde nicht verstehen, dass auf einer höheren Ebene sie zusammengehören. Das sind meine einfachen Annäherungen an Dreieinigkeit. Dann gibt es Wasser. Wir haben Wasser in drei Erscheinungsformen. Das Wasser, wir haben das Eis und wir haben den Wasserdampf. Jetzt kommen wir zur linken Folie und ich glaube, ich habe da einen Pointer drauf. Nee, doch nicht. Doch, ja, hier ist er. Ich sehe ihn nicht, ist ja egal. Wir machen jetzt nochmal. Wir haben hier am Kreis außen steht, der Vater ist nicht der Heilige Geist. Der Vater nach links unten ist auch nicht der Sohn. Und der Sohn ist auch nicht der Heilige Geist. Aber jetzt nach innen, alles, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist sind Gott. Weil es leichter ist, gehen wir zum Vergleich Wasser. Wir haben Dampf, links unten Eis und rechts einfach Wasser. Eis ist nicht Dampf. Dampf ist nicht Wasser und Wasser ist nicht Eis, aber Eis ist H2O, die chemische Formel für Wasser. Dampf ist H2O und Wasser ist H2O. Nehmt euch diese Denkansätze mit, denkt selber weiter darüber nach, dass ihr einfach nicht sprachlos seid, wenn es um Dreieinigkeit geht. Jetzt gehen wir zur Predigt weiter. Ostern plus 40 hatten wir, war Himmelfahrt. Jesus Christus herrscht als König, alles wird ihm untertänig, sagt ein Alleslied. 10 Tage später ist Pfingsten, okay, und 7 Tage weniger. Also, Himmelfahrt war am Donnerstag. Heute in einer Woche ist Pfingsten. -7 ist der Sonntag heute. Heute zwischen Himmelfahrt und Pfingsten. Und dazu gibt es eine Bibelstelle gleich. Aber ich will euch sagen, ich fühle mich manchmal so wie zwischen Himmelfahrt und Pfingsten. Als ob ich den Heiligen Geist noch gar nicht hätte. Was aber gar nicht sein kann, weil ich ja glaube. Das heißt, ich kenne die Verheißungen. Ich habe den Heiligen Geist schon erlebt. Ein offenes Herz, dass ich glauben kann. Ein offener Mund, dass ich davon rede. Und dennoch komme ich mir manchmal mutlos vor. Geistlos. Und da passt das Bibelwort für heute ganz gut. Was Jesus den Jüngern vor der Himmelfahrt verspricht. Er verspricht ihnen, dass sie zwar ohne ihn sein müssen, aber doch nicht allein sein werden. Und das ist jetzt der Bibeltext. Und dann kommen noch ganz kurze Gedanken, einer eigentlich nur, und dann haben wir es, was ich euch mitgeben wollte. Der Heilige Geist als Jesu Stellvertreter. Diese Überschrift finde ich gut. NGÜ heißt Neue Genfer Übersetzung. Jesus spricht zu seinen Jüngern, zu seinen Schülern, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und der Vater, Gott, wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn. Denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht als hilflose Weisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Nur noch kurze Zeit, dann sieht die Welt mich nicht mehr. Aber ihr werdet mich sehen und weil ich lebe, werdet ihr auch leben. Hier wird der Geist, der Heilige Geist genannt, Helfer. Aber der Martin Luther hat hier ein stärkeres Wort, Tröster. Der Heilige Geist wird herbeigerufen und herbeirufen heißt, wenn jemand Latein kann, advocare. Das Wort kennen wir von Advokat. Das ist der, den ich herbeirufe vor Gericht, dass ich sage, hey, ich check's nicht, aber du checkst es. Kannst du mich bitte so vertreten, dass ich mir nicht selber Nachteile schaffe? Kannst du mich verteidigen, wo ich keine Argumente mehr habe? Kannst du mir helfen? Der Tröster. Trösten und Trost ist heute meistens bei Traurigkeiten, aber bei Luthers Zeit war es auch eine Ermutigung. Der ist ja nicht ganz bei Trost. Das heißt, der ist nicht ganz bei sich, der hat keinen Mut mehr. Der Heilige Geist, der Tröster, ist für mich vor allem auch Der Heilige Geist ist Ermutigung für Entmutigte. Heiliger Geist, Pfingsten ist ein Mutausbruch. Letzte Woche hat mir jemand ganz stolz gesagt, diese Woche hatte ich einen Mutausbruch, eine Christin. Sie hat in einer Sitzung nicht wie sonst den Mund gehalten, sondern hat gesagt, was zu sagen ist. So gut, dass die anderen nicht aggressiv wurden, sondern auf ihre Gedanken eingegangen sind. Solche Mutausbrüche wünsche ich auch euch in euren Partnerschaften, dass es gut gelingt. Im Johannesevangelium wird der Heilige Geist der Paraklet genannt. Und mir geht es jetzt vor allem um den unteren Teil, der die Menschen mit Gott verbindet, der sie zur Erkenntnis Gottes führt, zu reuiger Selbsterkenntnis, Sündenerkenntnis und zur Hoffnung. Wie war das bei dir, als du dich zum ersten Mal Gott anvertraut hast? Wer das noch nicht erlebt hat, sei nicht ungeduldig. Der Heilige Geist ist versprochen. Er kommt. Er vergisst dich nicht. Aber wie war das bei dir, als du dich zum ersten Mal Gott anvertraut hast? Hast du gesagt, wenn ich so alles überlege, 1 und 1 ist 2 und 1 ist 3, och, ich glaube an Jesus. So ist es doch nicht. Es begegnet uns doch nicht auf der kognitiven Ebene. Es ist eine Kombination von Wissen und Gewissheit. Auf einmal bin ich gewiss, ich gehöre dazu. Er will, unfassbar, mit mir zu tun haben. Einen besseren Plan hat er nicht. Das Zweite ist Sünden zugeben. Ja, manchmal sind wir ziemlich gut, dass wir da ausweichen und ausweichen. Dass wir etwas bereuen und es dann sein lassen, meistens. Die Hoffnung, das Letzte, da heißt es, dass er eben uns Hoffnung gibt, der Heilige Geist. Bitte nicht nur ewiges Leben, sondern Hoffnung hier. Der Notausgang nach einer Sackgasse, hast du schon erlebt? Ich schon. Ich habe alles ausgerechnet, was passieren kann. Erstens, zweitens, drittens. Und alle Ideen, die mir eingefallen sind, wie es ausgehen kann, waren schlecht. Ganz schlecht für mich. Aber ich habe ja nur mit meinen Möglichkeiten gerechnet. Und Gott hatte noch andere. Wie gut. Wie gut. Unverdiente Gnade. Ich komme zum Schluss. Wir sehen hier rechts unten eine Frau, die, ich weiß nicht, ob ihr es ahnen könnt, sie ist traurig und sie schaut irgendwas an. Wir dürfen nicht verwechseln Trost und Lösung. Trost bedeutet nicht unbedingt, dass die Sache jetzt für immer gelöst ist. Trost bedeutet auch, dass ich es aushalten kann, was so schwer ist. Trost ist nicht Ende des Leides nur, sondern Kraft im Leid. Ich habe früher schwere Klettersteigbergtouren gemacht, 20 Kilo Gepäck, bin sowieso einer von den schwersten immer gewesen. Und einmal konnte ich nicht mehr, das sagt der andere, der hat es erkannt, kommt her, legt mir die Schulter auf den Arm, Hand auf die Schulter und sagt, Albrecht, ich kenne den Weg, in 20 Minuten wird es leichter. Ob das stimmt? Okay, 20 Minuten wird es leichter. Es ging ein bisschen besser. Oder ich nehme dir das Notseil ab, 20 Meter lang, das wiegt was. Oder ich habe noch einen Schluck in meiner Feldflasche für dich. Ich habe gesehen, deine ist leer. Das tut gut. Ermutigung im Leid. Ich habe noch einen Energieriegel, wird man heute vielleicht sagen. Ja? Die Zielhütte ist in Sicht. Was aber schaut die Frau an? Sie schaut den Gekreuzigten an, der leidet. Wenn uns als Kind was Schlimmes passiert ist, ich weiß nicht, ob ihr eine gute Mama, einen guten Papa hattet. Ich kann es manchmal bei uns noch entdecken mit unseren Zweien, die sich gerade unterm Stuhl versteckt haben. Wenn die Kummer haben, dann kommen sie. Und der Kummer ist nicht weg. Ja? Das Knie blutet noch, aber sie sitzen bei uns auf dem Schoß. Großer Unterschied. Es ist noch nicht gelöst. Die Wunde ist noch nicht geschlossen, nicht geheilt. Aber es ist besser, es ist anders, ermutigt und getröstet. Bei dem Bild, da geht es für mich darum, dass die Frau in Christus beim Anschauen, was er leidet für sie oder für uns, dass sie getröstet wird. Mich hat vor kurzem getröstet, als der Markus Marseille gesagt hat, wenn deine Glaubensperle angelaufen ist, dann musst du sie mal wieder ein bisschen polieren und reiben. Dann strahlt sie wieder. Oder als der Martin Krämer gesagt hat, wenn es bei dir richtig dumm läuft, dann füg doch einen Seitenumbruch ein. Letzte Woche. Ich hatte ein Dokument, ich habe es geschafft, es war völlig zerschossen. Es hat nichts mehr gestimmt. Die Zeilen waren alle verrutscht. Neue Seite. Es ging wieder weiter. Eine neue Seite anfangen. Wieder mal. Es ist viele, viele Jahre her, hat mir ein junger Mann Folgendes erzählt. Es ist die Schlussgeschichte. Er war völlig verzweifelt. Er wusste nicht mehr, was er machen soll. Das kann nicht gut ausgehen. Manchmal, ich habe mehr als 10 Menschen den letzten Abschied ausrichten müssen, die sich das Leben selber weggenommen haben. Und wisst ihr, was oft der Fall war? Die haben ihre Lebensrechnung alleine aufgemacht. Die haben ihr Leben allein zusammengezählt und kamen zu dem falschen Ergebnis. Ich muss es mir nehmen. Es kann nicht mehr gut werden. Und so verzweifelt hat dieser junge Mann, von dem ich rede, der junge Mensch, einen Spaziergang unternommen und er wusste nicht, ob er von dem Spaziergang wieder nach Hause geht. Aber ganz komisch, das hat er noch nie gemacht, er hat es mir erzählt. Er hat eine Bibel mitgenommen. Und dann hat er überlegt, wie soll es weitergehen? Ziellos ist er gelaufen, immer noch keine Lösungsidee. Sitzt er hin und sagt, Herr, erbarm dich, Kyrie eleison, und schlägt die Bibel auf und kommt bei der Stelle raus, Gott hat seinen eigenen Sohn Jesus Christus nicht verschont, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Römer 8, Vers 31. Wie sollte Gott uns mit Jesus nicht alles schenken? Diese Bibelstelle würde ich keinem am Telefon sagen, der sein Leben sich nehmen will. Aber der Heilige Geist hat es übersetzt, dass er sich sein Leben nicht genommen hat, dass er verstand, was da steht. Hey, du schau doch mal hin. So lieb bist du mir. So lieb bist du mir. Das gilt für dich. Der Heilige Geist, ein offenes Herz, ein Mutherz. Ich komme zum Schluss. Mit diesem Tröster geht es weiter. Jesus selbst geht mit diesem Tröster weiter mit dir und mir. Und so bitte ich dich an Christi statt, gib alles, nur nicht auf. Himmelfahrt. Gott lenkt alles zum Guten. Es wird regiert. Er kommt auch mit dir an sein Ziel. Amen.